Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mikrofon Gerald Bayroth, guten Morgen. Jesus war sozialrevolutionär und hätte sich gegen die Flüchtlingspolitik der EU gewandt. Das sagt ein neuer Film des Regisseurs Milo Rau. Wir schauen gleich rein. Außerdem hören wir von Ludwig van Beethoven und der Religion. Heute vor 250 Jahren wurde Beethoven getauft in Bonn. Katholisch, versteht sich. Der Kronzeuge gegen die EU-Flüchtlingspolitik, er heißt Jesus Christus. Das findet zumindest Milo Rau, der Theater- und Filmregisseur, hat einen Bibelfilm gedreht mit dem Titel Das neue Evangelium. Jesus ist darin politischer Aktivist, er stammt aus Kamerun, seine Jünger afrikanische Landarbeiter. Gedreht hat Rau im italienischen Matera, ein Ort, in dem schon Pasolini und Mel Gibson Jesus-Filme gedreht haben. Das neue Evangelium, es ist ab heute online zu sehen. Wolfgang Martin Hamdorf.
Afrikanische Landarbeiter organisieren einen Streik im süditalienischen Matera. Eine der halbdokumentarischen Szenen aus Das neue Evangelium. Im Film verbindet sich die Revolte der Landarbeiter mit der biblischen Geschichte.
Wir müssen loslegen, in eine neue Richtung, gegen die Herrschenden, gegen die Mächte des Kapitalismus. Dafür seid ihr die Apostel, ihr seid die Jünger.
Jesus-Darsteller ist der ursprünglich aus Kamerun stammende Politaktivist Yvan Sagnier. Er ist kein professioneller Schauspieler und im Leben wie im Film kämpft er für die Rechte der Migranten. 2011 organisierte er den ersten Streik der afrikanischen Landarbeiter in Süditalien. Sein Engagement beruht auf persönlichen Erfahrungen.
Während der Tomatenernte auf einem Feld wurde ein Freund von mir ohnmächtig, wegen der harten Arbeit bei unglaublicher Hitze. Er arbeitete neben mir und ist einfach umgefallen. Wir sagten dem Vorarbeiter, dass er sterben würde, dass er eine Behandlung braucht und in ein Krankenhaus muss. Der Vorarbeiter sagte, das sei ihm egal, wir sollten weiterarbeiten. Wer ihn ins Krankenhaus begleiten wolle, müsse 50 Euro bezahlen. Da realisierten wir, wie unmenschlich dieses Ausbeutersystem ist. Wir sagten, hör zu, wir sind nicht nur irgendwelche Feldarbeiter, wir sind Menschen und wollen, dass unsere Würde respektiert wird.
Hauptdarsteller Yvan Sagnier ist überzeugter Katholik, Regisseur Milo Rau dagegen Atheist. Das hat ihrer gemeinsamen Arbeit aber nicht geschadet, wenn sie etwa in den Flüchtlingslagern nach Laienschauspielern suchten.
Ich habe im Grunde von Anfang an mit Ivan zusammengearbeitet. Er sagt auch einmal im Film, ich bin Katholik, aber diese Rolle geht weit über den Glauben, den beschränkten Glauben des Katholikentums heraus. Ich denke auch, dass dieses Buch, auf dem es basiert, nämlich das Neue Testament, ein Buch ist, das einfach ganz allgemein etwas über Revolten, über Würde, über die Schwierigkeit der Revolte auch erzählt. Und mich hat eigentlich fast schon eher geschockt, wie einfach es zu transponieren war nach heute.
Schlägst du einen, schlägst du alle. Und wir sind alle frei, skandieren die Demonstranten. Jesus Christus zieht mit erhobener Faust über enge Gassen nach Jerusalem ein. Die Demonstranten tragen biblische Gewänder und Transparente für eine Revolte der Würde und kämpfen für eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Vergangenheit und Gegenwart, das biblische Jerusalem und das süditalienische Matera verschmelzen. Für Milo Rau ist die Stadt Matera auch ein Symbol für eine gescheiterte europäische Einwanderungspolitik, die er als System der Schande bezeichnet.
Die absurde Situation ist, dass gerade da, wo die großen Jesus-Filme gedreht wurden, die Widersprüche der EU am größten sind, wo man die Auswirkungen der Flüchtlingspolitik, die bewussten Auswirkungen klar sieht. Man sieht, wie eigentlich unser Reichtum funktioniert, dass wir Hunderttausende von rechtlosen Menschen ausbeuten, Produkte zu produzieren, die wir dann billig wieder in deren Herkunftsländer exportieren und dort die Agrarwirtschaft zerstören. Also diese ganzen Widersprüche sind da vorhanden. Und da war es ganz klar, da muss die Schrift ins Heute transponiert werden. Und zwar vor, und das ist das Schöne, vor den Kulissen des Jerusalems, des Weltfilms, des Weltkinos.
Auf verschiedenen Erzählebenen verwebt Milo Rau die Passionsgeschichte mit den drängenden aktuellen Problemen. Als Making-of über die Entstehung eines Films mit Laienschauspielern, als soziale Reportage über Räumungen, Armut und Prostitution und als Bibelgeschichte mit historischen Kostümen. So nehmen Jesus und die Jünger das Abendmahl in der leergeräumten Fabrikhalle ein. Mit am Tisch sitzt auch Maria Magdalena.
Eine ehemalige Sexarbeiterin, die sich heute einsetzt für die Befreiung der jungen Frauen, die oft in diese Abhängigkeitsverhältnisse geraten, eben gerade durch die Situation der Rechtlosigkeit. Also wie sollen sie sich, wenn sie illegal gemacht werden von der Politik Italiens und Europas, wie sollen sie sich dann wehren? Was haben sie für einen Status? Und das ist eigentlich eine Sache, die, sag ich mal, die Frauen als die oft schwächsten Glieder dieser sowieso schon komplett geschwächten, ins Abseits gedrängten Communities am meisten angeht. Also Maria Magdalena ist eine zentrale Figur bei uns.
Aber die Revolte scheitert. Jesus wird verraten und verhaftet. Kreuzigt den Schwarzen, brüllt die Masse jetzt. Pontius Pilatus gibt nach und wäscht seine Hände in Unschuld. Petrus verleugnet Jesus Christus und Judas nimmt sich das Leben. Es folgen Geiselung, Via Dolorosa und die Kreuzigung.
Der Film verwandelt sich ja. Der beginnt ziemlich dokumentarisch, wird immer fiktionaler. Und am Schluss hat man all diese Menschen, die am Ende auftreten, kennengelernt in ihren Rollen als Polizisten, die in Lagerräumen, als Bürgermeister, als Flüchtlinge, als einfache Bürger, als berühmte, weltberühmte Schauspieler. Und alle zusammen spielen diese Verfilmung der Passionsgeschichte.
Das neue Evangelium interpretiert die Passionsgeschichte als soziale Revolte und verbindet sie mit der Misere von Migration und Ausbeutung der Gegenwart. Milo Rau ist ein facettenreiches Experiment zwischen Dokumentarfilm und Fiktion gelungen, ein Film über die Entstehung eines Films voller Referenzen an die Filmgeschichte. Fast beiläufig verdeutlicht Milo Rau dabei, wie sich die sozialen Fragen in Europa verschoben haben, seit 1964, als Pier Paolo Pasolini hier seinen legendären Christusfilm drehte.
Die frohe Botschaft ist politisch. Wolfgang Martin Hammdorf über den Film Das neue Evangelium von Milo Rau. Der Film ist ab heute digital zu sehen. Sie können ein Ticket kaufen unter dasneueevangelium.de und Sie können sich dort ein Kino aussuchen und dem kommt dann der Erlös zugute. Jetzt springt hier mal der Götterfunken über, denn heute vor 250 Jahren wurde Ludwig van Beethoven katholisch getauft in Bonn. Aber wie katholisch? Wie gläubig, wie religiös war Beethoven? Der Kabarettist Konrad Beikircher ist Beethoven-Kenner und hat ein Buch über Beethovens Alltag geschrieben. Und meine Kollegin Christiane Florin hat sich mit ihm über Beethovens Glauben und Unglauben unterhalten in einem Interview vom 31. Dezember 2019. Wir wiederholen es jetzt. Und sie hat ihn als erstes gefragt, welche Rolle spielte Beethovens Taufe denn für die Familie?
Und für die Familie spielte die Taufe eine große Rolle. Und zwar, da hat ja die Aufklärung gar nichts ändern können. Und zwar war das damals viel präsenter als heute, die Befreiung von der Erbsünde. Man nimmt deshalb an, dass er am 16. geboren wurde, weil, also am Tag davor, am Sonntag, weil die Säuglingssterblichkeit enorm war. 25% aller Säuglinge haben das erste Lebensjahr nicht überstanden. Also musste man schnell, um zu verhindern, dass ein Baby stirbt, ohne getauft worden zu sein und dann vor dem Himmelstor in die Babyklappe kommt oder ich weiß nicht, wie da die Mechanismen waren, man schnell taufen, damit es in den Himmel kommen kann. Das war das Motiv und ich bin sicher, da waren Baums Gertrud, war die Nachbarin, war Taufpatin und der alte Opa Beethoven, dass die schon erleichtert waren. So, gut, zumal ein Jahr vorher ist ja ein Kind schon gestorben. Ob jetzt weiß ich gar nicht, ob getauft oder ungetauft. Insofern hat es für die Familie mit Sicherheit eine Rolle gespielt.
Und wissen wir etwas darüber, wie er selber als Kind an die Religion rangeführt wurde? Wissen wir was über die Kommunion oder Kommunion, nee, wie man im Rheinland sagt?
Weder über Kommunion, noch über Firmung, noch über diese ganzen üblichen Riten und Rituale, die so die katholische Erziehung so oder Enkulturation mit sich bringt. Da wissen wir gar nichts, aber da können wir davon ausgehen, die werden die üblichen Dinge mitgemacht haben.
Anton Schindler, der Beethoven-Biograf oder einer der Biografen, berichtet, Beethoven sei im katholischen Glauben erzogen worden. Er soll Konversationshefte weggeworfen haben, angeblich wegen übelster Beschimpfung der Kirche. Ist das zu glauben, dass Beethoven Hemmungen hatte, Beschimpfungen zu hinterlassen?
Nein, das mit Sicherheit
nicht.
Ist
ja ziemlich viel Wüstes übrig
geblieben. Ja, er hat ja auch hübsche, ironische Bemerkungen gemacht. Dem Karl, seinem Neffen, hat er mal gesagt, du musst unbedingt zu dem Pater sowieso gehen. Der machte Predigten, war ein viel besuchter Prediger. Du musst zu dem hingehen, dann kommst du auch innerhalb von einer Stunde in den Himmel. Ne? Sowas, ne? Also ironisch schon. Ne? Er hat mit Sicherheit die Scheu gehabt, das geht aber nicht. Das tut man nicht. Nein, also über die Religion möchte ich nicht. Das ist schon, auch wenn ich nicht aktiver Katholik bin, aber Religion greife ich nicht an. Kirche, das wäre ihm egal gewesen. Und je älter er wurde, umso mehr hat er schon auf diese Dinge bisschen geachtet. Das hat ihn schon interessiert. Aber tätiger Katholik mit Beichte, Kommunion und Fronleichnamsprozession, nee.
Aber Messen hat er komponiert.
Ja, C-Dur und Solemnis.
Messen gelten ja unter Komponisten, wie soll man sagen, als etwas unfreie Werke. Der Text ist vorgegeben, es ist auch im Auftrag. Also gerne, es ist nicht so ganz, nicht so ganz, wie man sich das als freischaffender Künstler vorstellt. Auf der anderen Seite braucht man das Geld. Die Missa Solemnis, die ragt nun raus. Eine ganz eigentlich extreme Komposition.
Ja.
Sollte bei der Intronisierung eines Erzbischofs...
Nein, nicht eines. Erzherzog.
Rudolf wurde Erzbischof.
Jahrelang einer der besten Freunde. Beethoven hat daran geglaubt, da gibt es wirklich viele Stellen in den Briefen, dass der Erzherzog Rudolf schon ein tätiger, gläubiger Mensch ist, religiöser Mensch ist und hat ihn sehr bewundert. Aber Beethoven hat einen engen Bezug gehabt, bis zum Schluss hat er ihn unterrichtet. Er hat Kompositionen vom Erzherzog auch toll gefunden. Aber für die Intronisation, die Beethoven sehr, da hat er sich sehr gefreut darüber.
Aber es wurde ja nicht aufgeführt. Ne?
Ja,
bei dem Anlass hat er ein bisschen länger gedauert. Ja.
Hat ein bisschen gedauert, hat sich was gezogen, wie man im Rheinland sagen würde. Ne? Aber das war dann deshalb... Weil dieser Moment der Intronisation und der Weihe zu einem der Stellvertreter Gottes für Beethoven schon was ganz Großes war. Und er war in diesem Riesenthema Menschheit. Alle Menschen werden Brüder. In den letzten Jahren sowas von drin. Da konnte er sich gar nicht mehr abseilen. Und das zieht sich dann schon ein bisschen. Ne?
Wir hören einen Auszug aus dem Credo, den Anfang des Glaubensbekenntnisses. Hier interpretiert vom Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und dem MDR-Rundfunkchor unter der Leitung von Marek Janowski. Es ist der klassische Messtext und doch ein einzigartiges Bekenntnis. Wozu?
Ohne Aufklärung, glaube ich, kann man Beethovens Verhältnis zur Religion gar nicht verstehen. Er ist natürlich ganz brav, kindlich, Kommunionzeug, bin ich sicher, erzogen worden. Aber ich denke in so einem normalen Rahmen. Aber der Glaube an dieses jene höhere Wesen, also eigentlich ein Deismus, gell? Aber konfessionsfrei, ne? Das da oben überm Sternenzelt, ne? Existiert und alles zusammenhält, der war unerschütterlich in ihm. Da gibt es wirklich viele Stellen, wo er darauf immer wieder Bezug nimmt. Aber das war ein abstrakter, schon fast ein agnostischer Glauben, möchte ich beinahe sagen. Von der Aufklärung her, klar, Vatikan kann es nicht sein, die Pfarrer können es nicht sein, egal welcher Konfession, sondern das ist da drüber. Und mir fällt da immer der Satz von meinem Vater ein, der hat immer zu uns Kindern gesagt, müsste doch ein armseliger Herrgott sein, wollte er zwischen Protestanten und Katholiken einen Unterschied machen. Das jetzt aber nochmal überhöht, ne, war bei Beethoven mit Sicherheit das Glaubensbekenntnis.
Als katholischer Komponist wird er ja auch nicht verehrt. Nee. Anders nee, als
Michael Haydn gerne, ja, natürlich, ne? Oder so, aber eher nett.
Ein anderes Werk mit ausdrücklich religiösem Bezug ist Streichquartett Nummer 15. Vor allem der dritte Satz, das ist der zentrale Satz, der dritte von fünf, der hat den Titel heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit in der lydischen Tonart, also in einer Kirchentonart. Ja. Wir hören jetzt mal gerade den Anfang des Satzes.
Ja.
Das war aus einer Live-Aufnahme beim Festival Spannungen in Heimbach aus dem Jahre 2010. Er vollendete dieses Streichquartett im Juli 1825, kurz nach einer schweren Krankheit. War Beethoven jemand, der betete, der Stoßgebete zum Himmel schickte und sagte, Gott sei Dank, ich hab's überlebt?
Solches sicher. Aber nicht in dem ganz konkreten religiösen Sinn mit Kniebeuge und Weihrauch und sowas. Aber so diese Stoßgebete, mein Gott, das gehörte zur Allgemeinkultur. Jungfrau Maria, Heiliger Josef, immer gerne genommen. Heiliger Josef, bitte für uns. In dem Sinn schon. Aber da sind wir auch in einer Zeit, wo er in der erzieherischen Verantwortung zu seinem Neffen war. Und das hat er ja nun unglaublich ernst genommen. Viel zu ernst, ne? Wie sagen wir mal Erziehungskritiker wissen. Weil da hat er sich drüber gestülpt, das hält kein Mensch aus. Und dann hat ja auch der Neffe, der Karl, versucht, sich eine Kugel durch den Kopf zu jagen, zum Glück nur Streifschuss und so. Da hat er aber auch morgens und abends, gibt es Stellen in den Konversationsheften, morgens und abends mit Karl gebetet. Bestimmt, weil er ein guter Vater sein wollte. Und da gehören diese Rituale, ob ich sie für mich selber mit Glauben erfülle oder nicht, das gehört dann dazu. Ich glaube, da war er dann in diesem Thema schon mal ein Gebet in den Himmel zu schicken, stärker drin, dass es ihm vielleicht näher lag. Andererseits gleich einen ganzen Satz zu komponieren. Gell? Er hat aber zum Beispiel immer wieder im Heiligenstädter Testament, immer wieder rekurriert er schon auf diese abstrakte Macht, diese große Kraft, die alles zusammenhält auf Gott. Ohne Jesus spielt keine Rolle, Christus spielt keine Rolle. Ich glaube, der Heilige Geist auch nicht so direkt.
Direkt eine Etage höher, ne? Gott spielt schon eine Rolle. Heiliger Dankgesang, was war ihm heilig?
Die Menschheit oder, der Mensch als abstraktes vielleicht Konstrukt. Es ging ihm darum, den Menschen zu besseren Gefühlen, zu höheren Sphären fühlen zu lassen, ihm zu helfen, in größeren Einheiten zu denken, mit mehr Verantwortung anderen Menschen gegenüber. Das war ihm schon heilig. Und es gibt ja da auch bei der Missa Solemnis, hat er ja Briefe geschrieben, er möchte mit dieser Messe Menschen zu religiösen Gefühlen anregen. Das heißt, er hat den Gedanken tatsächlich gehabt, das Komponist. Ich möchte Menschen da schon religiös ansprechen. Also er wollte ein umfassendes Menschheitsbekenntnis zu Gott und zur überindividuellen Verantwortung schaffen. Das ist, glaube ich, etwas, was ihn getrieben hat und geprägt hat. Insofern, glauben natürlich an die höhere Macht über dem Sternenzelt, die unerreichbar ist, aber zu der er streben will, den Glauben an die Kunst. Er hat ja nun viel geopfert und viele Menschen unter Druck gesetzt. Er möchte als Künstler seine Kunst vollenden können, zum höchsten Maße bringen können. Das geht nur, wenn sie mir Geld geben.
Kommen wir zu einem seiner populärsten Werke, nämlich zum berühmten Schlusschor aus der 9.
Ja.
Oder an die Freude bräuchte ich eigentlich gar nicht zu spielen, weil es ja jeden Abend hier kurz vor Mitternacht im Deutschlandfunk auch gespielt wird als Europa-Hymne. Wir spielen es aber trotzdem mal, weil es so schön ist. Können Sie es noch hören?
Also im Moment eigentlich nicht. Da ist auch so eine Geschichte, ne? Und wenn sie richtig gespielt wird, da greift es einen doch, ne?
Claude Debussy sagte ja über die Neunte, das sei das Meisterwerk, über das am meisten Unsinn verbreitet wird. Vor allem über den tieferen
geschrieben, gell? Ja, ja.
Vor allem über den tieferen Sinn der Neunten. Und Sie schreiben in Ihrem Konzertführer, dass Beethoven Schillers Text eigentlich nur aus klanglichen Gründen genommen hat. Also kein Götterfunken, der übergesprungen ist? Dieses tolle
Wort. Ich glaube,
das
muss man einfach praktischer
sehen. Ist nur der Klang?
Muss man einfach praktischer sehen. Er hat schon bei Gesang in Vokalisen gedacht. Also welche Vokale, welche Dinge klingen schön. Er hat nicht an die Stimmen gedacht. Die Stimmen waren für ihn Instrumente. Also was er da dem Chor zumutet, den Sopranen in der 9. Sinfonie, die stehen eine Stunde in der Gegend rum und da müssen sie mit dem hohen A anfangen. Das ist eine Unverschämtheit. Also da hätte er ruhig mal die Nächstenliebe ein bisschen auch darauf projizieren können.
Aber Götterfunken, das ist ja nun ein ganz auffallendes Wort.
Ja, er war ein Schiller-Verehrer. Ihm haben die großen Worte, und Schiller war da besser als Goethe, ne? möchte ich mal sagen, für das Dicke, so in der Literatur, das hat ihn sehr fasziniert. Es ist schon, ein geiler Text, oder? Freude, schöner Götterfunken, und dann wir betreten Feuertrunken. Ne? Also, das hat ihn sicher angemacht, da bin ich ganz sicher. Und da kommt ja die Melodie vielleicht dann eher praktisch, ist ihm... Ich nehme an, die ist ihm fast von selber gekommen.
Wir haben mit der Taufe angefangen. Zum Tod ist ja auch etwas Interessantes, was den Glauben anbetrifft, überliefert, dass er gesagt haben soll, ich trotze euch feindlichen Mächten, weichet von mir, Gott ist mit mir. Das klingt doch, als habe er eine Mission empfunden.
Ach, das ist so ein Generalitätsspruch. Ne? Gott mit uns und drauf auf den Feind. Ich würde das eher so sehen. Da sehe ich eher den Komponisten vom Yorkschen Marsch oder so. Nee, das kann man von trivialen Assoziationen nicht trennen. Ne? Das hast du so im Kopf drin. Schlachtenlärm und Wellington-Sieg. Und jetzt kommt ein Blitz, so brumm, der Donner, mitten auf dem Schlachtfeld. Gott mit uns. Ich sehe das eher so.
Muss ich gerade sagen, trivial. Ich habe eine wunderbare CD, die besten Chöre der Welt.
Drunter
machen wir es nicht. Wir haben jetzt hier zwischen Kalinka und das Wandern ist es Müllers Lust, ein Beethoven-Chor. Die Himmel rühmen.
Des ewigen
Ehre. Warum ist das so ungeheuer populär? Der ist ja nicht nur was, ich sag mal, für die Spitzenmusiker, für die Profimusiker, für die Hochkultur, sondern das ist ja auch Volkskultur.
Haben Sie es nie gesungen in der Kirche?
In der Kirche nicht gesungen. Ich habe es früher schon mal auf der Orgel gespielt. Aha, oder Kirchenchöre begleitet, die es gesungen haben.
Gewählt,
also nicht nur
gewählt.
Für...
Ich habe es gesungen. Was heißt gesungen? Zwei Lieder gab es. Kirchenlieder, das waren die Kirchenlieder, wenn die Begeisterung dich ins Schwitzen bringt und wenn du in der Kirche stehst und nee, jetzt aber, gell? Das ist die Himmelrühmen des ewigen Ehre. Das ging ja nur aus vollster Brust. Und natürlich großer Gott, wir loben dich. Und wenn die beiden, da hat die ganze Kirche, also in meiner Kindheit und Jugend, da haben wir alle, ob wir dann schon längst geistig weg waren von den Franziskanern, gebrüllt aus voller Seele. Das war aber, das war Heavy Metal. Ne?
Also Sie erklären es einfach mit der Wucht.
Ja, die Wucht der Komposition,
Komposition,
die Wucht der Begeisterung und einfach wirklich, wirklich Heavy Metal. Vom Gefühl her ja, boah.
Die Wucht der Begeisterung, Beethoven und die Religion, der Kabarettist Konrad Beikircher im Gespräch mit Christiane Florin. Online-Werbung und Tracking, das sind die Themen im Marktplatz. Hier gleich nach den Nachrichten. Der Kollege Stefan Römermann begrüßt Sie und er hat die Frage, wie durchsichtig sind wir im Netz? Das war's bei Tag für Tag, den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.